Guten Morgen, ihr Lieben, und einen gesegneten Sabbat euch. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst haben können, dass wir gemeinsam auch Gottes Wort studieren können. Und wir wollen heute ein ganz besonderes Thema anschauen, das da heißt, wie zu Zeiten Noahs. Denn so wie es zu Zeiten Noahs war, so sagt Christus, wird es auch am Ende der Zeit sein. Wir lesen mal gemeinsam, was er schreibt in Matthäus 24. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Nun, wie war es damals vor der Sintflut? Denn genau so wird es sein, wenn Christus wiederkommt. Es ist also für uns dran, unser Augenmerk darauf zu richten, wie waren die Tage, bevor das Gericht Gottes kam in der alten Welt. Nun, was wissen wir über die Zeit? Nun, wir wissen, dass damals Noah gepredigt hat und die Menschen zur Rettung aufgerufen hat. Kommt in die Arche, lasst euch retten von dieser sündenbeladenen Welt. Und wir wissen auch, dass als Noah in die Arche ging, dass nicht viele bei ihm waren. Wir wissen, es waren derer insgesamt 8 Leute, also Noah plus seine Familie plus die 7. Und als sie in der Arche waren, wurde die Tür geschlossen. Und als die Tür geschlossen wurde, erst danach, 7 Tage später, begann es zu regnen. Das Gericht kündigte sich an. Und da haben dann viele Menschen gedacht, oh, wären wir bloß in die Arche hineingegangen. Aber es war zu spät. Das Gericht war schon vorbei. Und wenn wir weiterlesen, die Verse in Matthäus 24, dann heißt es hier, dann werden 2 auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. 2 werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und Christus macht hier deutlich, dass am Ende der Zeit, also kurz vor seiner Wiederkunft, es so sein wird, dass da sind 2 Leute auf dem Feld, der eine wird angenommen, der andere nicht. 2 Mahlen an der Mühle, die eine wird angenommen, die andere nicht. Also selbst Menschen, mit denen wir ganz eng Kontakt haben, vielleicht Arbeitskollegen, vielleicht Familienmitglieder, vielleicht unser Nächster in der Gemeinde. Einer wird angenommen und einer nicht. Also nur die persönliche Beziehung zu Christus, die wird uns retten, nicht was wir sonst so tun. Jeder wird also persönlich beurteilt. Jeder, der damals zur Zeit Noahs in die Arche gegangen ist, wurde dort auch gerettet. Nicht jeder, der gedacht hat, es ist ein schönes Bauwerk, sondern jeder, der wirklich persönlich sich dahin begeben hat und dort mit hineingegangen ist. Nun, wenn wir jetzt sagen, es war oder es wird am Ende so sein wie zur Zeit Noahs, dann ist es für uns natürlich gut zu wissen, wie war die Zeit Noahs denn? Was war denn damals auf der alten Welt? Nun, was wissen wir von der alten Welt? Wie sah sie aus? Zum Beispiel in Erziehung, schreibt Schwester White auf Seite 118, vor der Flut war die Entfaltung des Pflanzen- und Tierlebens der seither bekannt gewordenen weit überlegen. Bei der Sintflut wurde die Erdoberfläche aufgerissen, auffallende Veränderungen traten ein und bei der Neubildung der Erdkruste wurden viele Beweisstücke für das früher vorhandene Leben aufbewahrt. Also Schwester White sagt hier, dass damals war die Tier- und Pflanzenwelt, die war damals viel üppiger. Also Flora und Fauna waren anders als heute. Und sie sagt, dass diese Dinge in der Erdkruste verschüttet sind. Wenn wir sie also finden wollen, könnten wir danach graben und finden viele Zeugnisse, die Gott aufgehoben hat für uns zum Studium. Und tatsächlich, wenn wir uns in der Paläontologie anschauen, was ist übrig, dann finden wir tatsächlich auffallende Veränderungen von den damaligen Tieren zu den heutigen. Selbst die Säugetiere, die wir heute haben, waren damals viel größer. Und wir wissen das auch von den Menschen, die waren damals viel größer als wir. Mehr als doppelt so groß. Damals war schon eine besondere Welt. Was wissen wir eigentlich noch über die Menschen vor der Flut? In Christus ist Sieger, da schreibt Schwester White, die Menschen vor der Flut hatten weder Bücher noch geschriebene Berichte. Aber bei ihrer guten körperlichen und geistigen Verfassung ein hervorragendes Gedächtnis. Sie waren in der Lage, alles Mitgeteilte zu verstehen, zu behalten und es ihrerseits den Nachkommen unbeeinträchtigt zu überliefern. Alle Menschen konnten sich von Adam unterrichten lassen und die Gottesfürchtigen wurden dazu von Christus und den Engeln unterwiesen. Nun, hier schreibt sie von den Menschen, die damals gelebt haben. Also wir wissen, die Riesen der Vorzeit, die Menschen, die vor der Flut gelebt haben. Körperlich waren sie uns natürlich weit überlegen. Sie waren viel größer als wir. Und wenn wir uns die Altersspanne angucken, wie alt diese Menschen damals wurden, dann staunen wir ja. Im ersten Buch Mose ist es aufgezeichnet und wir sehen diese riesen Altersspanne. Zum Beispiel Adam wurde 930 Jahre alt. Wir wissen von dem ältesten Mensch, der je gelebt hat, Methusalem, er wurde 969. Selbst Noah wurde 950 Jahre alt. Das ist gar nicht mehr vergleichbar mit uns heute. Interessanterweise schreibt Schwester White, dass die Menschen damals keine Bücher brauchten. Nun, sie waren so gut, ihre geistigen Kräfte, dass sie sich alles merken konnten. Es wäre ja ein Segen heute, wenn wir das auch könnten. Wenn wir Dinge nicht immer wieder vergessen, die wir studieren, sondern wenn wir die Dinge im Kopf behalten. Nun, weiter schreibt Schwester White, könnten die fähigsten Geister unserer Zeit Menschen gleichen Alters gegenübergestellt werden, die vor der Flut lebten, würden sie ihnen an geistiger und körperlicher Stärke weit unterlegen sein. Schwester White vergleicht hier die geistigen Führer, also die schlauesten Leute der heutigen Welt. Und sie sagt, könnten wir die vergleichen mit denen damals, wären die heutigen weit unterlegen, gleichen Alters. Also sagen wir heute jemand, der viel weiß, also jemand, der schon eine gewisse Lebenserfahrung hat, sagen wir jemand, der 70 Jahre alt ist, verglichen mit jemandem von damals, der 70 Jahre alt ist, wäre ihm weit unterlegen, sowohl körperlich als auch geistig. Und zwar die besten Menschen, die heute leben, die schlauesten Menschen, wären Gleichaltrigen von damals weit unterlegen. Wie viel schlauer und weiter muss jemand damals gewesen sein, der nicht 70 Jahre alt war, sondern vielleicht 150 oder 300 oder sogar 900 noch was. Wie weit überlegen wären diese Menschen durch dieses lebenslange Studium von fast 1000 Jahren und dem Wissen, das sie hatten, den heutigen Menschen? Nun, damals wissen wir noch, dass vor der Zeit, vor der Sintflut, es gab damals zwei Gruppen von Menschen. Wir kennen ja die Geschichte von Kain und Abel. Kain erschlug seinen Bruder Abel und danach wurde Kain verflucht und er sollte die Siedlung verlassen und er begab sich nach Osten in das Land Nod. Nun, dort im Osten siedelte er sich an und er hat mit seiner Frau dort Kinder gehabt und Nachkommen. Und jetzt gab es zwei Gruppen, die Kainiten, also die Nachkommen von Kain, und die Sethiten, die Nachkommen von Seth. Denn Seth war ja der Ersatz für Abel, also ein nächster Nachkomme von Adam und Eva. Und so wurden die beiden Gruppen getrennt. Das eine war das Gottesvolk, die Sethiten, und das andere waren die, die sich mit der Welt verbündet hatten, die Kainiten. Und es heißt im 1. Mose 6, Verse 1 bis 3, und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Und das Problem der damaligen Zeit war, dass sich diese beiden getrennten Gruppen, die Sethiten und die Kainiten, gemischt haben. Die Gottessöhne sahen, dass die Töchter der Menschen auch schön waren und fingen an, sich von ihnen zu Frau zu nehmen, wen sie wollten. Und so vermischte sich nun das gottesfürchtige Volk mit dem Heidentum. Und als Gott das sah, sagte er, der Abfall ist so weit fortgeschritten jetzt, alles vermischt sich und die Sünde greift um sich. Und da hat er gesagt, nach 120 Jahren, dann soll das Ende kommen. Denn der allgemeine Abfall im Volk ist so groß geworden. 1. Mose 6, 8 bis 12. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. und alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Nun, alle Menschen der damaligen Zeit wurden durch die Sünde korrumpiert. Und die Sünde, die griff so um sich wie so eine Seuche, bis alle irgendwann infiziert waren von dieser Sünde. Und die Herzen der Menschen waren schlecht. Nun gab Gott den Befehl, den Auftrag an Noah, eine Arche zu bauen. Er sollte ein Rettungsboot bauen, dass die Menschen dort in Sicherheit wären, dass sie vor dem Gericht Gottes verschont würden. Jeder, der Gott glaubt. Nun, es war eine gewaltige Arbeit, die Noah da vor sich hatte. So ein Riesenschiff zu bauen, auf dem die Menschen gerettet werden, aber eben auch die Tierarten gerettet werden können, das war gewaltig. Und Noah baute auch nicht alleine. Wir wissen, dass ihm Menschen geholfen haben. Natürlich auch seiner Familie, die haben bestimmt mitgearbeitet, seine Söhne, vielleicht seine Schwiegertöchter, seine Frau. Aber eben auch andere Menschen haben mitgeholfen, die in der damaligen Welt leben. Leider haben sie nur anfangs mitgearbeitet und später trennten sie sich von Noah. Wir lesen dazu in Christus ist Sieger von Ellen White auf Seite 50. Als Noah seine Warnungsbotschaft verkündete, hörten einige auf ihn und halfen ihm beim Bau der Arche. Doch sie blieben nicht dabei. Die bösen Einflüsse setzten sich durch. Da wandten sie sich von der Wahrheit ab und wurden zu Spöttern. Nun, Noah hat nicht alleine gebaut, viele halfen ihm wohl damals. Sie haben auch an der Arbeit teilgenommen. Sie haben auch Bretter gesägt und Dinge getragen und gemacht und organisiert. Sie waren dabei, wie auch seine Familie. Aber als die Spötter lauter wurden und als der Spott Überhand nahm, da haben sie sich zurückgezogen vom Werk. Da haben sie aufgehört zu arbeiten und sind den Weg der Welt gegangen. Nun, das war traurig. Viele Menschen, die hätten gerettet werden können, sind noch verloren gegangen. Sie haben nicht bis zum Ende ausgehalten. Der Druck von außen wurde zu groß und so sind sie gefallen. Nun, wie war es damals? Was war dieser Druck von außen? Was war so traurig? Was hat sie so belastet, dass sie das Werk der Arche aufgegeben haben und sich mit der Welt vereinigt haben? Nun, Patriarchen und Propheten auf Seite 80 lesen wir: Als man damals hinlänglich bewiesen hatte, dass die Welt unmöglich durch Wasser untergehen könne, als sich die Ängstlichen daraufhin beruhigten, Noahs Prophezeiung für Täuschung hielten und ihn für einen Fanatiker ansahen, gerade da war Gottes Zeit gekommen. Also es galt als hinlänglich bewiesen, dass die Welt unmöglich unter so ein Gericht Gottes kommen könne. Das haben damals die Medien scheinbar verbreitet. Und man hat Noah gemeinhin als einen Fanatiker dargestellt. Selbst die Menschen, die wohl mit ihm zusammengearbeitet haben, haben sich von ihm getrennt. Und so galt er als Fanatiker, als ein religiöser Spinner, als ein Fundamentalist, vielleicht sogar eine Gefahr für die Menschheit, von dem man sich lieber fernhält. Und so kam es am Ende, dass wirklich nur 8 Menschen gerettet wurden. Das ist traurig und das ist sehr wenig, wenn man überlegt, wie viele Menschen damals wohl gelebt haben. Wenn wir so ein Bevölkerungswachstum annehmen, so ähnlich wie vielleicht heute, dann würden wir damals, die Zeit bis zur Sintflut waren ja ungefähr 1700 Jahre, bis die Flut kam, von Anbeginn der Welt. Und so würden wir ungefähr annehmen, dass die Welt wahrscheinlich damals noch mehr bevölkert war als heute. Heute haben wir fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt, also mehr als 7. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wie unser Bevölkerungswachstum in den letzten 2000 Jahren war, denn das ist ungefähr die Zeit, die die Menschen vor der Sintflut hatten, und wir müssten da ein bisschen was drauf addieren, denn die Menschen damals wurden viel älter und hatten viel mehr Kinder, dann würden wir annehmen, dass damals die Bevölkerung der Welt viel größer war. Die Welt war auch anders. Wir hatten weniger Meer und viel mehr Landfläche. Nach der Sintflut wissen wir, es gab da Pangea, dann ist dieser Kontinent zerteilt und da sind wir heute. Aber vor der Sintflut sah die Welt anders aus. Er hatte weniger Meer, viel mehr Landmasse und die Menschen lebten dort. Nun, einige, wenn man die wissenschaftlichen Berichte dazu liest, von Bevölkerungswachstum und wie viele Menschen wohl vor der Sintflut gelebt haben, da gibt es verschiedene Angaben und wir können es nicht wissen. Einige sagen, es waren vielleicht nur 5 Milliarden, andere sagen, es waren bis zu 30 Milliarden Menschen. Je nachdem, ob ein Bevölkerungswachstum von 0,1 oder 0,2, 0,3 oder vielleicht sogar 0,4 annimmt, kommt man auf solche gewaltigen Zahlen, bis zu 30 Milliarden. Nun, wie viele es waren, wissen wir nicht, aber wir können davon ausgehen, dass die Welt stark bevölkert war. Nun, davon wurden nur 8 Menschen gerettet. Die anderen haben gespottet. Und man muss überlegen, die Menschen damals waren viel intelligenter als wir. Sie hatten viel mehr Wissen. Sie waren viel kräftiger und insgesamt viel vitaler. Aber das alles hat den Menschen nicht geholfen. Sie haben die guten Dinge, die sie hatten, benutzt für Böses. Sie haben Noah gelästert und seinen Prophezeiungen gespottet. Und das hat um sich gegriffen wie eine Seuche. Wir lesen bei Schwester White: Der anhaltende Kontakt mit dem Bösen verdarb die Menschen vor der Sintflut. Da sie sich ständig mit Bösen befassten, veränderten sich die Menschen entsprechend, bis Gott ihre Sündhaftigkeit unerträglich wurde und die Flut sie vernichtete. Und das Traurige war, die Menschen haben sich mit der Sünde oder mit dem Sündhaften, mit dem Weltlichen zusammengetan. Und es hatte ständig einen Einfluss auf sie. Ständig wurden ihre Herzen davon betroffen. Und der gute Einfluss, den vielleicht Propheten hatten, wie zum Beispiel Henoch oder Noah oder Methusalem, die ging verloren in der überströmenden Flut, das ist das Wort dafür, in der überströmenden Flut des Bösen in der vorsintflutlichen Welt. Die Herzen waren korrumpiert. Wie kam es eigentlich zu so großem Abfall, dass also die Menschen alle verdorben waren, denn Gott sagt, alles Fleisch war verdorben? Was ist passiert? Dazu müssen wir nochmal in die Zeit vor der Sintflut gucken, denn es gibt noch ein paar interessante Berichte in der Bibel, nämlich im 1. Mose 4. Wenn wir 1. Mose 4 aufschlagen, dort finden wir ja den Stammbaum von Kain. 1. Mose 4. Die Nachkommen Kains. Lesen wir Verse 17 und 18. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methusael und Methusael zeugte Lamech. Nun, hier können wir was Interessantes drin sehen. Es heißt hier von Kain. Nun, Kain wurde ja von den Gottessöhnen ausgestoßen. Also er musste in dieses Land Not in den Osten gehen. Und dort ging er mit seiner Frau hin und sie gründeten eine Familie. Und sein Sohn Henoch, dem wurde eine Stadt gebaut. Kain baute also eine Stadt für seinen Sohn, eine Stadt, die er genau wie seinen ersten Sohn nannte, Henoch. Und jetzt müssen wir uns anschauen, was hat Kain eigentlich gemacht? Gott sagte, die Menschen sollen sich verbreiten. Wir wissen, die Menschen sollen auf dem Land leben, den Einfluss der Natur haben. Denn die Natur hat einen gesunden Einfluss auf uns. Sie reinigt unsere Herzen, sie verändert unseren Charakter, wenn wir in der Natur über den Schöpfer nachdenken. Was hat Gott gemacht? Wie hat er das gemacht? Warum sind die Dinge, wie sie sind? Dann hat es einen positiven Einfluss auf uns. Nun, Kain hingegen, er baut jetzt eine Stadt. Und das ist interessant für uns, denn hier wird vor der Sintflut schon berichtet, dass es eine Stadt gab. Und diese Stadt nannte er nach seinem Sohn Henoch. Nun, Henoch heißt übersetzt Lehrer. Also diese Stadt hatte einen Einfluss auf die Menschen damals. Sie lehrte diese Menschen. Interessanterweise wird auch in der Bibel gezeigt, dass dort 6 Könige waren. Also die sollen uns alle nicht interessieren, diese Könige, die nacheinander regiert haben. Also Kain, Henoch und dann die anderen. Aber der letzte König, der ist interessant, es ist Lamech. Und Lamech war ja der, der genau zur Zeit der Flut lebte. Als die Flut kam, regierte König Lamech die Welt. Nun, was wissen wir über König Lamech? Das schauen wir uns nochmal eben an. Lamech aber nahm sich 2 Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal. Der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal. Der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal Kains war Naama. Nun, was wissen wir hier über Lamech? Wir wissen, er hat eine Familie gehabt. Er nahm 2 Frauen, also Bigamie. Das war gegen den Willen Gottes, aber das sehen wir hier bei ihm. Und dann wissen wir noch, er hat eine Familie gehabt, und zwar 4 Kinder. 3 Jungs und ein Mädchen. Das gucken wir uns gleich an, seine Familie genauer. Erstmal gucken wir uns nochmal den Charakter dieses letzten Königs an. Also wir wissen, er lebte in Bigamie. Also er ging gegen das Gebot der Ehe vor. Wir gehen in 1. Mose 4, Verse 23, 24, also die folgenden Verse, und lesen über Lamech. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Ein Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Nun, Lamech muss brutal gewesen sein. Er hat gesagt, mich hat jemand geschlagen, dafür habe ich ihn getötet. Wir wissen also, er war sehr brutal und er lebte in sexueller Ausschweifung. Das war der letzte König vor der Sintflut. Brutalität und sexuelle Ausschweifung werden hier gekennzeichnet. Was wissen wir noch? Also wir kennen jetzt ungefähr den Charakter der letzten Regierung oder des letzten Königs. Sexuelle Ausschweifung und Gewalt. Was aber noch? Wir wissen, er hatte eine Familie. Er hatte zwei Frauen und er hatte vier Kinder. Die gucken wir uns mal eben an. Denn was damals passiert ist, ist auch für uns heute interessant, denn es wird sich wiederholen. Seine eine Frau hieß Ada. Ada bedeutet übersetzt sowas wie die Geschmückte, die Schöne. Nicht die Schöne, sondern die Geschmückte, die Verzierte vielleicht. Und von Ada hatte er zwei Söhne. Der eine hieß Jabal und Jabal war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Der andere Sohn hieß Jubal. Er war der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Von der zweiten Frau, von Zilla, hatte er auch zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge hieß Tubal-Kain. Er war der Meister aller Handwerker in Erz und Eisen, so sagt die Bibel. Und dann gab es noch die Naama, die Schwester. Nun, die Namen haben alle eine Bedeutung. Jabal heißt Führer. Jubal heißt der Laut einer Trompete oder der Klang der Trompete. Tubal-Kain meint Schmied. Und der Beiname Kain meint Erwerb oder Gewinn. Und Naama, Schönheit. Nun, was zeigt uns diese Geschichte? Warum steht das da in der Bibel? Warum wird auf den letzten König ein besonderer Fokus gelegt in der Bibel? Warum wird uns seine Familie beschrieben? Nun, die Namen sind interessant, aber auch wenn wir überlegen, was damals passiert ist. Also da gab es, eine Stadt wurde gebaut, also die Stadt Henoch und wahrscheinlich später noch andere Städte. Also es war Stadtleben. Nun, wenn Menschen vom Land in die Stadt ziehen, dann können sie dort nicht mehr anbauen. Sie haben keine Äcker mehr, sie haben keine Herden mehr in der Stadt. Sie haben ein anderes Gewerbe. Also sind vielleicht Handwerker oder irgendwie arbeiten im Büro oder wie auch immer, aber sie haben nicht den Platz und nicht die Möglichkeiten, dort für ihre Nahrung zu sorgen. Sie müssen also Dienstleistungen erbringen und sich den Erwerb, also mit dem verdienten Geld, müssen sie sich dann irgendwo Nahrung kaufen. Und so lesen wir von dem ersten Jabal, er war der Meister oder der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Heute würden wir sagen, das ist sowas wie die Lebensmittelindustrie. Denn von dort werden die Städte versorgt. Nun, damals, als sie diese Stadt hatten und die Menschen versorgt werden mussten, musste sich einer darum kümmern. In dem Fall war das Jabal. Dann gibt es noch seinen Bruder Jubal. Nun, Jubal, der war der Meister all derer, die mit Musik zu tun haben. Also heute würden wir sagen, es ist die Medienindustrie. Also die Musik und die Medien machen. Das scheint hier Jubal gewesen zu sein. Also der Einfluss, auf der einen Seite der Einfluss in die Stadt, war von der Lebensmittelindustrie. Der andere Einfluss war von der Medienindustrie. Ähnlich wie heute. Und dann gab es noch die andere Frau Zilla. Die hatte ja auch zwei Kinder. Der eine hieß Tubal mit dem Beinamen Kain. Jetzt kann man spekulieren, warum der Beiname Kain dabei ist. Viele sagen, wahrscheinlich war er der Thronprinz. Also der Kronprinz. Also er soll wahrscheinlich die Krone übernehmen nach Lamech. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber interessant ist, dass sein Name Schmied und Erwerb bzw. Gewinn heißt. Also er war der Meister der Handwerker. Und des Erwerbs und des Gewinns, also vielleicht der Finanzwirtschaft, der Schwerindustrie, da wo man Geld macht, die Banken. Das war so sein Bereich. Wir hatten also Lebensmittelindustrie, Medienindustrie und so Großindustriebanken, da wo man Geld macht. Und dann gab es noch eine Schwester, die Naama, und die heißt Schönheit, übersetzt. Aber steht nicht bei, welches Gewerbe sie hatte. was sie getan hat. Da wissen wir nichts von, können wir nur vermuten, aber soll sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen, was es sein mag. Jedenfalls heute sieht die Welt ähnlich aus. Genau vor der Sintflut war es so und heute haben wir viel Stadtleben, wir haben die Lebensmittelindustrie, wir haben die Medienindustrie und wir haben die Wirtschaftsindustrie, also das Finanzwesen, die Großwirtschaft. Diese drei Dinge haben heute riesen Einfluss auf die Welt. Kann es sein, dass diese drei Dinge die Menschen verderben heute? Die Finanzwelt, die Medien und die Nahrungsindustrie? Ich glaube, genau das sehen wir heute. Ich glaube, es hat sich nichts geändert. Und das war vor der Flut. Und als das kam, in dieser Generation, da sagt die Bibel, die ganze Welt war verdorben. Und dann kam das Gericht. Und so ist die Welt damals untergegangen. In Prediger 1, Vers 9, dort heißt es, was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nun, was einst war, wird wiederkommen. Da ist nichts Neues. Wir können also von dem Alten lernen, was in Zukunft kommt. Wenn wir das Alte studieren, wenn wir die Geschichte verstehen, dann haben wir eine Ahnung von dem, was auf uns zukommt. Und Schwester White schreibt, in Christus ist Sieger, genau dieselben Konsequenzen, die an den Bewohnern der vorsintflutlichen Welt mit ihrer Übertretung des göttlichen Gesetzes zu erkennen sind, wird an den Bewohnern der Erde dieses Zeitalters deutlich werden. Sie sagt, genau die gleiche Verdorbenheit wie damals wird sich wiederentwickeln. Und Schwester White warnt davor, am Ende die Städte zu verlassen. Denn sie sagt, es wird wie eine Räuberhöhle sein. Dort wird die Kriminalität und auch die Untugend ihren freien Lauf haben. Und wir sollen diese Städte verlassen, denn sie werden einen unheiligen Einfluss auch auf unsere Herzen haben. Und sie schreibt hier weiter. Damals wurden die Rechte und das Eigentum, sogar das menschliche Leben, nicht geachtet, sondern verletzt. Alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur Böse immer da. Die Menschen beteten alles Mögliche an, aber nicht Gott. So ist es auch in der heutigen Welt. Täuschung und Betrug, Untreue und Götzendienst herrschen in einem alarmierenden Ausmaß. Die selbstgestaltete Welt hat damals vor der Flut ihre Bewohner verdorben. Und genau das Gleiche sehen wir heute. Die Welt, so wie wir sie gemacht haben, was daraus geworden ist, verdirbt heute die Bevölkerung. Nun, damals gab es interessanterweise zwei Dinge mit dem Namen Henoch. Es gab einmal Henoch die Stadt, die Kain gebaut hat für seinen Sohn. Und es gab Henoch den Propheten aus der Linie der Setiten, Sets Nachkommenschaft. Henoch der Prophet hatte einen Einfluss auf die Menschen, einen guten, und die Stadt hatte einen bösen Einfluss auf die Menschen. Nun, beide heißen Henoch, Lehrer. Die Menschen, die auf Henoch gehört haben, die ihm geglaubt haben, die haben sich in die Arche gerettet. Denn Henoch war ein Prophet, er nannte seinen Sohn Methusalem, übersetzt Methusalem, wenn er stirbt, passiert es. Und als Methusalem starb, da kam die Sintflut. Nun, Methusalem, und das ist interessant, wurde 969 Jahre alt und damit war der älteste Mensch, der in der Bibel aufgeführt ist. Darin sehen wir Gottes Langmut. Wie ist es heute? Damals gab es zwei Einflüsse, die Stadt Henoch und den Propheten Henoch. Wie ist es heute in der Welt? Heute gibt es auch noch Volk Gottes und sie predigen das Evangelium. Und auf der anderen Seite gibt es die Welt und die hat einen bösen Einfluss. Je nachdem, wonach wir uns orientieren, worauf wir hören, das wird unser Schicksal entscheiden. Gehen wir den Weg mit der Welt oder folgen wir Gottes Wort? Also hören auch seine Propheten. Nun, damals, die Welt hat den schlechten Einfluss auf die Bevölkerung gehabt und die Bevölkerung ist gefallen. Bis der Herr sagte, alles Fleisch ist verdorben vor mir. Und dann kam das Gericht. Die Wasser haben damals die ganze Welt bedeckt. Und wir lesen in Patriarchen und Propheten, was kam nach der Flut. Es heißt dann hier, als das Wasser zu sinken begann, waren Hügel und Berge von einem weiten, trüben Meer umgeben. Überall lagen tote Menschen und Tiere umher. Der Herr wollte nicht, dass sie verwesten und die Luft verunreinigen. Deshalb verwandelte er die Erde in einen riesigen Friedhof. Ein gewaltiger Sturm, der die Gewässer trocknen sollte, riss in einigen Fällen sogar die Berggipfel weg und häufte Bäume, Steine und Erde über die Leichen. Ebenso wurden Silber und Gold, kostbare Hölzer und Edelsteine, mit denen sich die Menschen vor der Flut geschmückt und bereichert hatten, ihrer Sicht entzogen. Die Gewalt des Wassers häufte Erd- und Felsmassen auf die Schätze und in manchen Fällen türmten sich Berge darüber. Nun, Schwester White schreibt, damals ist alles in der Flut untergegangen und Gott hat alles begraben, dass wir es nicht mehr finden. Ab und zu, wenn wir Dinge entdecken, und wir sehen ja, finden ja manchmal so ein paar Überreste davon, dann staunen wir darüber. Aber das, was Gott alles beerdigt hat, also eine ganze alte Welt, die ist irgendwo verborgen unter der Erdkruste, irgendwo unter den Bergen, da liegen die Zeugnisse. Die Welt hatte einen Einfluss auf die Menschen. Die Menschen sind alle weltlich geworden und die Welt hat sie begraben. Nun, wie ging es weiter mit Noahs Familie? In Christus kommt bald, lesen wir, eine Zeit lang blieben Noahs Nachkommen in den Bergen wohnen, wo die Arche gelandet war. Aber als sie zahlenmäßig wuchsen, führte der Glaubensabfall bald zur Trennung. Die ohne Gott und Gesetzeszwang leben wollten, fühlten sich durch das Beispiel und die Verkündigung ihrer gottesfürchtigen Nachbarn ständig behelligt. Deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, sich von denen zu trennen, die Gott verehrten. Sie zogen in die Ebene, sie näher am Ufer des Euphrat. Nun wieder sehen wir was ganz Ähnliches. Eine Ansammlung von Menschen hier führt plötzlich zu Glaubensabfall. Und weil das Böse und das Gute nicht zusammen können, trennen sich jetzt die Bösen und sie gehen runter in die Ebene nach Sinea. Also das ist das heutige Mesopotamien. Was machen sie da in dieser Ebene? Patriarchen und Propheten sagt, hier beschlossen sie eine Stadt und in ihr einen Turm von solch gewaltiger Höhe zu bauen, dass er einmal die Bewunderung der Welt erregen sollte. Nun, wir wissen, dass der biblische Bericht, Nimrod fing nun an, eine Stadt zu bauen, also mehrere eigentlich. Nimrod erbaute Akne und Kalne und Resen und Ninive und eben auch die Stadt Babel. Und in ihr baute er einen riesigen Turm. Nun, warum eigentlich? Warum baute er den? Interessanterweise übrigens, Nimrod wird in der Bibel genannt, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Nun, Gott wollte ja, dass sich die Völker ausbreiten. Nimrod aber jagte die Völker alle wieder zusammen. Er wollte wieder eine Stadt bauen. Der Sinn dieses Unternehmens war, kleine, verstreute Ansiedlungen zu verhindern. Gott hatte den Menschen geboten, sich über die ganze Erde auszubreiten, sie zu füllen und sich untertan zu machen. Aber die Erbauer von Babel wurden sich einig, beieinander zu bleiben und ein Reich zu gründen, das schließlich die ganze Welt umfassen sollte. Nun, Nimrod versuchte jetzt also alle Völker zusammenzuziehen und er wollte ein Weltreich gründen. Babel war sozusagen seine Hauptstadt und dort wurde dieser Turm gebaut und von da aus wollte er die ganze Welt regieren. Ein großes Weltreich. Nun, wir lesen mal weiter. Der bis in den Himmel aufstrebende, großartige Turm sollte als ein Denkmal der Macht und Weisheit seiner Erbauer gelten und ihren Ruhm bis zu den fernsten Geschlechtern weiterleben lassen. Also sie bauten diesen Turm in diese Stadt, in der Idee, die Völker sollen alle zusammenkommen und wir wollen sie regieren von hier aus. Wir bauen eine Weltregierung und zwar nicht nur global, sondern auch über alle Geschlechter hinweg. Eine ewige Regierung. Warum bauten sie diesen Turm eigentlich so groß? In Christus ist Sieger lesen wir, sie meinten, sie könnten sich selbst retten, falls eine erneute Flut käme. Denn sie wollten den Turm höher bauen, als die Wasser der Sinnflut gestiegen waren. Die ganze Welt würde sie deshalb ehren. Bevor sie den Turm vollendet hatten, war er bereits bewohnt. Die prächtig ausgestatteten Räume weihten sie ihren Götzen. Nun, sie hatten diesen Turm gebaut Und er sollte so hoch werden, dass sie über die damaligen Flutmarken ging. Wie immer sie das ausgerechnet haben, woher immer sie wussten, wie hoch damals die Flut war, sie haben gesagt, der Turm soll ein Stückchen höher sein. Jetzt sollte die ganze Welt kommen und sollte sie dafür bewundern. Und sie konnten sagen, naja, da sind Krisen in der Welt und da kommen vielleicht noch Fluten, denn sie haben ja Gott nicht geglaubt, der versprochen hat, es wird keine Flut mehr geben und diesen Regenbogen gezeigt hat. Aber die Gottlosen glauben das nicht und sagen, wenn da Krisen kommen, werden wir uns schützen. Und wir werden jeden schützen, der zu uns kommt. Und die Menschen kamen und die sollten sich da ansiedeln. Die Krise sollte die Menschen dazu bringen, sich mit in diese Stadt anzusiedeln. Und von diesem Turm aus sollte alles regiert werden, die ganze Welt später, über alle Geschlechter hinweg. Die Räume im Turm, die bereits bewohnt waren, während der Turm noch gebaut wurde, war ja ein gewaltiges Bauwerk. Das musste ja riesengroß sein. Und so zogen die ersten Leute schon ein, während oben noch gebaut wurde. Und die Räume im Turm wurden den Götzen geweiht. Völliger Abfall, völlige Gottlosigkeit. Nun, wie ist es heute? Gibt es heute immer noch das Bestreben von Babel, eine Weltregierung zu bauen? Global, über alle Geschlechter hin? Für alle Ewigkeit? Ist das, was sie vorhaben? Und was führt dazu? Wie war das damals? Sie hatten diesen Turm gebaut, weil sie den Menschen gesagt haben, wir können euch Schutz geben vor den Krisen in der Welt. Was sagen die Menschen heute? Wir lesen von Rockefeller im UN-Wirtschaftsausschuss 1994. Dort sagte er, wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Babylon hat nie aufgegeben, sein Ziel zu verfolgen, die Gründung einer neuen Weltordnung, ein Weltregime. Was sollte dahin führen? Weltweite Krisen. Damals schon, da hieß es, wenn die Flut wiederkommt, wir haben einen Plan, ihr müsst uns nur vertrauen, ordnet euch uns unter. Wir regieren euch und wir kümmern uns darum, dass es allen gut geht. Heute das Gleiche gesagt. Wir sehen Krisen, weltweite Krisen momentan, Pandemie, vielleicht Finanzkrise, Klimakrise. Und es heißt, vereinigt euch, wir haben eine Rettung für euch. Durch diese ganzen Krisen werden sich die Menschen nach Schutz sehen und eine neue Weltordnung akzeptieren. Interessanterweise weihten sie damals in dem Turm die Räume den Götzen. Götzenanbetung, also das Gegenteil von Gottesfurcht. Es heißt hier in Bilder vom Reiche Gottes, Seite 142, zur Zeit Noahs schenkten die Menschen dem Gesetz Gottes so wenig Beachtung, dass im allgemeinen Bewusstsein der Gedanke an den Schöpfer fast völlig verschwunden war. Die Ungerechtigkeit erreichte ein solches Ausmaß, dass der Herr die gottlosen Bewohner der Erde schließlich durch eine große Flut umkommen ließ. Wir lesen weiter. Wenn nun heutzutage die Ungerechtigkeit überhand nimmt, dürfen wir sicher sein, dass die letzte große Krise vor der Tür steht. Wenn nahezu auf der ganzen Welt Gottes Gesetz missachtet wird, wenn sein Volk Unterdrückung und Anfeindung erlebt, dann wird der Herr eingreifen. Nun, es wird also ähnlich sein wie damals zur Zeit vor der Sintflut und damals zur Zeit direkt nach der Sintflut. So wird es am Ende auch sein. Wir werden so Krisen sehen und dann wird die Gottlosigkeit überhand nehmen. Christus sagte damals zu seinen Jüngern, in Matthäus 24 lesen wir das, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Nun, Christus sprach schon davon, in seiner Endzeitpredigt, dass dort Krisen kommen werden. Aber diese Krisen sind der Anfang der Wehen. Und dann wird es erst schlimmer werden. Er spricht hier von Kriegen, von Hungersnöten, von Seuchen, Erdbeben. Diese Dinge häufen sich am Ende der Zeit. Durch diese Krisen geht die Menschheit. Wie wird es dem Volk Gottes dann gehen in dieser Zeit? Und Christus sagt weiter, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falschen Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Es ist wie zu Zeiten Noahs. Christus sagt, es wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen in der Welt. Und das wird dazu führen, dass die Liebe in vielen erkaltet. Wie traurig ist das? Wie beim Bau der Arche. Viele haben mitgeholfen und waren dabei, dieses große Schiff zu bauen. Aber dann erkaltete ihr Eifer und sie zogen sich zurück. Die Liebe für das Projekt, die Liebe für die Rettung. Und sie zogen sich zurück unter dem Spott der Leute. Sie konnten denen nicht standhalten. Ihr Glaube war nicht stark genug. Und am Ende der Zeit wird es genauso sein. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt auf der Welt und viele Spötter da sein werden, wird die Liebe in vielen erkalten. Und sie ziehen sich zurück von dem großen Bauwerk. Die Rettung der Menschen. Wir sind doch alle im Weinberg Gottes angestellt und wir sollen Menschen retten. Lass uns darauf achten, dass wir dieses Werk nicht vernachlässigen, sondern dass wir das Evangelium den Menschen weitergeben, die es heute so dringend brauchen, wie damals zur Zeit von Noah. Also Christus sagt hier, dass auch in seinem Volk es zu einem Abfall kommen wird. Aber was können wir tun? In Lukas 18, dort heißt es, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und Christus sagt, wenn ich wiederkomme, wird dann noch Glaube sein auf der Welt? Werden die Menschen wirklich noch treu sein? So wie zur Zeit Noahs werden sie weiterbauen. Sie hatten das Wort empfangen von Henoch, von Methusalem, von Noah. Aber werden sie treu sein? Oder wird auch ihre Liebe erkalten? Wird er noch Glauben finden auf Erden? Die Frage ist ja, was führt dazu, dass wir nicht mehr glauben? Was passiert am Ende, dass unser Glaube kaputt geht? Und in Lukas 8, Vers 14, dort lesen wir, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Und hier erzählt Christus ein Gleichnis und er spricht davon, dass dort Saat ausgeteilt wird, die gute Saat, und sie fällt auf verschiedene Böden. In diesem Beispiel fällt die Saat auf einen Boden, auf dem Disteln und Dornen sind, und sie ersticken die kleine Pflanze. Sie kommt vielleicht noch so ein bisschen hervor, aber sie bringt keine Frucht mehr zur Reife. Und er sagt, das ist so ähnlich in unseren Tagen. Manchmal fällt die Saat dorthin und dorthin. Und am Ende der Zeit, worum werden sich die Menschen kümmern? Nun, hier heißt es, Sorgen, Reichtum und Vergnügung des Lebens ersticken diese junge Pflanze, die junge Pflanze des Glaubens in unserem Herzen. Und so kommt es, dass der Glaube diese Frucht nicht bringt, dass man diese Frucht in unserem Leben nicht sieht. Friede, Freude, Liebe, Langmut, Selbstbeherrschung und die Dinge, die wir aus Galater 5, Vers 22 kennen. Sie kommen nicht hervor, weil die Sorgen des Alltags uns so sehr belasten. Ist das heute auch so? Ist das so viel in der Welt, das uns ablenkt vom Wege Gottes, das uns ablenkt von der Zeit, die wir mit Christus haben, das uns ablenkt vom Gebet, das uns ablenkt vom Bibelstudium, das uns ablenkt von der Mission? So viele Sorgen im Alltag, wenn wir über unsere Finanzen nachdenken, in der Krise, die kommt, wenn wir darüber nachdenken, ob wir noch genug zu essen haben, wenn wir vielleicht über gute Dinge nachdenken, ob es nicht Zeit ist, jetzt aufs Land zu ziehen und was ich alles machen muss und ob ich das jetzt tun kann, ob ich vielleicht meinen Arbeitsplatz verliere, ob ich vielleicht umziehen muss. Es gibt viele Sorgen, die wir uns machen können. Aber Christus sagt, wir sollen uns auf ihn konzentrieren, auf seinen Weg. Er sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wenn ich heute meine ganzen Sorgen auf mein Leben richte und überlege, wie wird es morgen sein, was kann ich noch tun, dann werde ich mein Leben verlieren. Wenn ich aber meinen Fokus auf Christus richte, obwohl all diese Probleme um mich herum sind, dann sagt Christus, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der hat es gewonnen. Ich gebe mein Leben also auf. Ich kümmere mich nicht um die ganzen Dinge, die mein Leben von Christus wegziehen, sondern ich verbringe Zeit mit Christus und vertraue darauf, dass er sich um mich sorgt, wie er es gesagt hat. Ich sterbe also mein altes Ich, den weltlichen Menschen, der sich an diese Welt klammert. Paulus sagte, ich sterbe täglich. Und das müssen wir auch tun. Wie sterben wir täglich? Indem wir Zeit mit Christus verbringen. Denn in der Gegenwart Jesu kann das Böse nicht bestehen. Und so auch der alte Mensch in uns. Nun, Christus macht uns viel Mut, indem er in Matthäus 6 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Er sagt, sorgt euch nicht um was da alles noch auf euch zukommt. Denn Sorgen sind ja unendlich in dieser Welt. Er sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir sollen unsere Sorgen bei Christus abgeben. Und unser Trachten heute, in dieser Zeit der Verwirrung, der Unruhe, der Krise, auf Jesus Christus richten. Auf seine Gerechtigkeit und auf sein Reich. Damit wir in sein Ebenbild verwandelt werden und in sein Reich aufgenommen werden und auch ein Zeugnis sind für all diejenigen, mit denen wir zu tun haben. Dass sie in uns den Weg der Rettung sehen. Dass wir sie rufen zur Arche, zu Jesus Christus, damit auch sie gerettet werden können. Und das in der Zeit des größten Abfalls. Können wir das? Haben wir die Stärke? Oder sind wir wie ein Fähnlein im Wind? Versuchen wir zu hinken auf beiden Seiten, halb in der Welt zu leben und halb mit Christus? Das haben viele versucht vor der Flut und sie haben es nicht geschafft. Elia warnte damals das Volk und sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist Christus der Herr, folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm. Man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht Christus dienen und dem Mammon. Entweder man folgt dem einen und dann verrät man den anderen oder andersrum. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten, hat Elia gesagt. Eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns. Nun, Ellen White sagt, jeder Mensch, der auf der Erde lebt, muss Prüfung und Versuchung bestehen. Es werden Umstände kommen, unter denen wir nach Gottes Vorsehung unseren Glauben verteidigen müssen. Wir sollten entscheidende Beweise bringen, auf welcher Seite wir stehen. Wir werden entweder entschlossene Verteidiger des heiligen Gesetzes Gottes sein oder wir stehen auf der Seite der Übertreter. Wir werden auf die Probe gestellt, wie damals Noah. Ist es nicht interessant, dass Schwester White sagt, wir werden genauso auf die Probe gestellt wie Noah damals? Nun, was war denn Noah seine Probe? Er hatte ein gewaltiges Werk zu vollbringen und gleichzeitig haben die Leute über ihn gespottet. Und sie haben ihn für einen Fanatiker erklärt. Menschen, die zu ihm gehalten haben, haben sich von ihm losgesagt. Das war schon heftig. Und es heißt, wir werden auf die Probe gestellt wie damals Noah. Das heißt, am Ende sollen wir die Leute auch aufrufen. Kommt zu Christus, kommt zur Rettung. Lasst euch nicht verderben mit dieser Welt. Vielleicht werden nur wenige unseren Ruf hören. Aber für jede Seele sollten wir kämpfen. So wie Noah, der gepredigt hat und gepredigt hat. Damit alle, die seien, gerettet werden. Nun, ja, es wird hart sein. Wir werden durch Prüfungen gehen müssen und die Welt wird nicht besser. Der Abfall wird noch mehr um sich greifen, wie damals vor der Sintflut. Aber Christus gibt uns einen ermutigenden Vers und mit diesem Vers möchte ich auch enden. Ein Vers, den schon viele, viele Generationen von Christen gelesen haben und der vielen Mut gemacht hat. Denn er gibt uns eine Verheißung Gottes. Und hier heißt es in Jesaja 43, Vers 1 und 2, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Nun, Gott wird dich nicht verlassen. Er sagt dir, egal was auf dich zukommt, da Feuer oder Wasser oder was auch immer kommt, ich bin bei dir. Ich werde auf dich aufpassen. Ich habe dich doch gerufen aus der Welt heraus, damit du lebst in Ewigkeit. Gott hat sich nicht geirrt, als er dich gerufen hat. Gott irrt sich auch heute nicht, wenn er dir ins Herz spricht und dich zur Umkehr ruft. Wenn er dir sagt, dass du dein Leben mit ihm verbinden musst. Denn es ist der einzige Weg, den wir haben zur Rettung. Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und er ruft dich. Er möchte mit dir verbunden sein. Er möchte dich retten aus dieser Weltzeit heraus. Er möchte, dass dein Leben mit ihm verbunden ist, damit du in Ewigkeit lebst, damit er dich nicht verliert. Er hat uns die Beispiele gegeben, wie es damals zur Zeit der Flut war, damit wir erkennen, wo wir heute stehen, damit wir vorbereitet sind auf das, was auf uns zukommt und damit wir nicht verzweifeln. Und Gott hat einen Plan mit dir. Er braucht dich, um Menschen auf dieser Welt zu retten, um Menschen zu erreichen mit dem Wort des Evangeliums. Er hat dich schon erreicht. Gib dieses Evangelium weiter und du wirst sehen, wie es auch in dir wächst und wie der Glaube immer größer wird in dir. Und ich hoffe, dass wir eines Tages Seite an Seite alle zusammen noch arbeiten können und noch eine große Ernte einfahren können, bevor das Ende kommt. Möge Gott uns darin helfen. Amen. Wir wollen zum Ende noch beten und den Herrn bitten, dass er in diesen letzten Tagen bei uns ist, dass er auf uns aufpasst und dass er uns zu seinem Werkzeug macht. Beten wir zusammen. Unser lieber Herr Jesus, wir möchten dir danken dafür, dass wir dein Wort haben und dass es heute so aktuell ist wie eh und je. Dass wir sehen können, Herr, und erkennen dürfen, dass so wie es damals vor der Flut war, dass es so wieder sein wird. Herr, bitte öffne uns doch die Augen, dass wir die Zeit verstehen, in der wir leben. Bitte hilf, Herr, dass wir die wertvolle Beziehung zu dir nicht abbrechen, sondern dass wir vorbereitet und zubereitet werden auf das, was vor uns liegt. Herr, wir möchten eines Tages in deinem Reich leben. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns verwandelst und uns rettest. Genauso wie die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Dass wir ein Zeugnis sein dürfen für viele noch. Damit die Ernte bis zu deiner Wiederkunft noch groß wird. Lieber Vater, du hast uns gerufen aus der Welt heraus und wir sind heute dein Volk. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du noch viele andere berufst. Damit sie nicht mit dieser Welt untergehen. Damit sie den Verführungen des Teufels nicht unterliegen. Sondern in deinem Namen gerettet werden und in Ewigkeit leben. Und dafür danken wir dir schon heute. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass wir gemeinsam studieren konnten. Gottes Segen euch und einen gesegneten Sabbat.